Geschmack, Geheimnis und Verrat. Im True Crime Küchenpodcast von Jörg und Dietmar geht es um Geschmacksgeheimnisse und ihren Verrat. Seid gespannt! So, die rote Taste ist gedrückt.
Sehr schön.
Ja, herzlich willkommen. Erste Episode von Geschmack, Geheimnis und Verrat.
Yes.
Hast du auch genauso viel Bock wie ich?
Ja, yeah, jede
absolut.
Menge.
Das wird nur gut. Wollen wir uns gerade ein bisschen selber vorstellen? Jörg, sag drei Sätze zu dir.
Ja, mache ich gerne. Also, ich bin Jörg Stoller, Genussmanufaktur Trier. Wir produzieren Gewürze und verkaufen diese über einen Online-Shop. Ich bin Metzgermeister, Koch und der kreative Part bei uns im Unternehmen, entwickle unsere Produkte und stehe auf alles, was Geschmack hat.
Schönes Statement. Ja, ich bin Dietmar Black. Gott, was soll ich zu mir sagen? Ich bin in diesem Podcast hoffentlich nicht nur der, der die rote Taste drückt, sondern auch jemand, der großen Spaß hat, auch am Genuss, am Wein, am Essen. So haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau, das war ja das, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Es ging um was? Es ging um Geschmack und Genuss.
Ja, genau, in deinem Restaurant sind wir uns begegnet. Und dann habe ich irgendwie erfahren, ihr habt auch die Genussmanufaktur. Aber ja, wir wollen das ein bisschen breiter auffassen, das ganze Thema. Ne? Also es geht zwar um Gewürze, aber eigentlich geht es irgendwie um lecker essen, lecker trinken.
Ja, alles, was mit Genuss zu tun hat. Wir werden ein bisschen über Essen sprechen, über ein paar Tricks so aus der Küche, was man so verraten kann, was so vielleicht was Besonderes ist. Wir werden über Weine sprechen und alles, was so eben mit diesem ganzen Thema zu tun hat.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen, der Titel ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Eigentlich sollte es ja Geschmacksgeheimnisverrat heißen. um ganz sicher zu sein, dass wirklich alle draußen sind und keiner überhaupt versteht, worum es geht. Ja, also die Überlegung, dass ja das Geschmacksgeheimnis und der Geheimnisverrat ja sozusagen irgendwie eine Linie bilden. Ja, ich freue mich da total drauf. Ich freue mich total auf dein Wissen, auf deine Kreativität, auf die Ideen, die du hier mitbringst, präsentieren wirst. Ja, und über das ein oder andere Geheimnis, was du uns verraten wirst.
Du mir entlocken willst.
Ich werde es versuchen, im Interesse von uns allen, die wir hier zuhören, ne, dass wir ein bisschen mehr erfahren. Wofür brauche ich eigentlich ein Gewürz?
Ja, oder wie man überhaupt irgendetwas macht. Oder wichtig ist für mich immer, dass man überhaupt etwas macht in der Küche. Dass man selber tätig wird, selber mal was macht, selber kocht. Und eigene Herstellen von Speisen zu Hause in den eigenen vier Wänden, ich finde es unheimlich wichtig. Und das wird halt meiner Meinung nach immer wieder viel zu wenig gemacht. Man ist dazu verleitet, immer so die schnelle Nummer zu Hause zu machen, also in der Küche. Und dann gibt es halt irgendwelche Convenience-Produkte. Aber es sind so viele tolle Sachen, die man selber kochen kann, die auch genauso schnell gemacht sind, wie wenn ich mir irgendwas Fertiges irgendwo aus dem Supermarkt mitbringe. Und das ist halt eben da will ich auch die Leute hinbringen. Und dafür haben wir auch zum Beispiel einen Großteil unserer Gewürzmischungen entwickelt, die halt eben in der Küche das Leben etwas einfacher machen.
Also auch so eine Art, einfach den Leuten sagen, komm, einfach machen. Einfach machen, Spaß haben, also nicht Fertiges kaufen, sondern einfach bei Null anfangen. Aber
ja, du kannst ja auch nichts falsch machen in der Küche beim Kochen. Du musst einfach so lange machen, bis das es schmeckt.
Okay.
Und irgendwas kommt ja immer bei raus.
Und wenn ich dann am Schluss noch irgendwie Kurve nehme und dann verarbeite ich es noch irgendwie zu einer Frikadelle oder zur Soße oder weiß der Geier, das ist auch okay.
Ja, oder herzhafte Smoothies, das geht auch.
Ja, cool. Und du hast aber schon, ihr spielt jetzt ein bisschen flach den Ball, du hast schon dir auch einen Namen gemacht in der Gastronomie in der Region und bist ja jemand, den man auch hier kennen kann.
Ja, wir haben ja vorher sehr viel Catering gemacht. Wir waren sehr stark im Fingerfood, so im schon gehobenen Bereich unterwegs und hatten einen sehr, sehr breiten Kundenstamm. Und dann sind wir ja von dem Wanderzirkus Catering quasi in die stationäre Gastronomie gewechselt und haben dann nur unser Restaurant betrieben. Das Catering ist dann außen vor geblieben. Wo wir uns kennengelernt haben, ja. Und dann parallel wurde dann die ganze Gewürzlinie aufgebaut, die wir ja schon seit weit über 10 Jahren haben, aber auch nie so geplant war, dass wir das so groß aufziehen und einen solchen Onlinehandel da mal irgendwo aus dem Boden rausstampfen. Was dann durch die Tochter natürlich dann auch kam, die das dann forciert hat. Und so ist dann irgendwann die...
Du kannst ruhig sagen, worüber, wer euch berühmt gemacht hat.
Das ist die Nicole natürlich, unsere Nicole. Ja, die Nicole hat ihren eigenen Online-Shop gehabt und das wurde halt sehr groß. Und dann sind wir dazu übergegangen und haben gesagt, dann lass uns jetzt als Familie eine neue Firma gründen, die Genussmanufaktur Trier. Und das ist dann jetzt dabei rausgekommen.
Genau, wir sprechen von Nicole Nick 90, ne?
Yes, genau.
Bekannt, also auch...
durch 99 Food Trends, überall TikTok, Insta, alles.
Ja, YouTube. Auch bei Leuten. Ich habe auch bei meiner Tochter gefragt und gesagt, oh, die kenne ich. Und zwar, die ist noch weit, weit entfernt davon, sich mit Kochen zu beschäftigen, aber Nicole kannte sie sehr wohl.
Ja,
und,
das ist schön.
Aber die Frage ist ja, wenn du jetzt als Koch arbeitest oder auch vorher im Catering, ist denn Not an guten Gewürzen? Die Welt ist doch voller Gewürze, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf.
Ja, es ist nicht die Not an guten Gewürzen, es ist eher die Not an guten Gewürzmischungen.
Mhm.
Weil das Geheimnis ist ja, dass man gute Gewürze zusammenfügt und die dann auch ganz natürlich belässt, damit der Geschmack der einzelnen Zutaten dann eben auch noch rauskommt. Und das ohne Zusätze wie Zucker, Hefeextrakt, Geschmacksverstärker. Ich brauche keine Füllstoffe drin, ich brauche keine Säureregulatoren oder sonst irgendwas. Das gibt es in unseren Produkten nicht. Wir haben auch bewusst das Meersalz außen vor gelassen. Wir sind gewechselt zum Schweizer Alpensteinsalz, weil das ein wirklich vollkommen natürliches Salz ist. Und das sind eben die Vorzüge unserer Produkte. Da ist die Natur, das ist geballte Power und du machst den Deckel auf, du riechst schon gleich, was da Sache ist.
Absolut, das ist gar keine Frage, aber nimm es nochmal mit. Dieser erste Schritt, so wo du sagst, ich mache mir jetzt praktisch eine eigene Gewürzmischung, weil ich die einfach für mein Catering brauche, bis zu dem Gedanken, das ist eigentlich so gut, das sollte man eigentlich verkaufen. Wie fing das da an, ganz am Anfang?
Ja, man macht sich... Du stehst in der Küche und hast ja auch Mitarbeiter. Und dann machst du dir Gedanken, wie schreibe ich jetzt Rezepturen und das Produkt soll ja möglichst für den Gast immer gleich schmecken. Und weil ich komme auch ursprünglich aus der Gewürzbranche, ich kenne das, ich weiß, wie die Mischungen zusammengestellt werden, ich weiß, was die Industrie macht und genau das wollte ich anders machen.
Mhm.
Und so ist zum Beispiel unser Kräutersalz entstanden, das ist ein Allround-Produkt, was alle unsere Mitarbeiter dann benutzen konnten, ohne dass ich jetzt für Gewürzmischungen noch Rezepturen schreiben musste. Und dann kam ein Steaksalz, dann kam unser mittlerweile berühmtes Trierer Flieten-Gewürz.
Sprechen wir vielleicht nachher noch drüber.
Und so kam dann eben eins nach dem anderen, sodass wir in der Profiküche tatsächlich auch nur noch mit unseren eigenen Gewürzmischungen gearbeitet haben. Wir hatten kein reines, doch für Nudeln zu kochen und Kartoffeln zu kochen, haben wir noch ein reines Salz genommen. Aber für alles andere gab es halt immer unsere Gewürzmischungen und da hat sich auch niemand vertan. Da war nicht irgendwo mal zu viel Kümmel drin oder es war mal zu viel Pfeffer drauf. Es war halt immer gleich und es hat immer super geschmeckt. Und das ist wichtig.
Und es hat immer so geschmeckt, wie du es wolltest. Also es war ja deine Linie, ja, deine Idee von, wie würzig etwas.
Ja, das soll ja auch so sein. Also es ist ja auch mein Laden gewesen und dann soll es ja auch so sein, wie ich mir das vorstelle. Es steckt ja auch eine Philosophie dahinter, wie man so ein Essen aufbaut und wie das sein soll. Und das ist halt eben dann eine tolle Sache, wenn man die Gewürzmischungen hat. Und mittlerweile sind es ja 10, das 11. kommt jetzt kommen noch 3 Soßen. Und das ist macht es natürlich für die Mitarbeiter dann auch einfach. das so zu nutzen. Und das natürlich nicht nur in der Profiküche, sondern
ja, klar, für alle da draußen. Ist ja klar, dass dann schon mal so ein Genuss vordefiniert ist, was ja per se schon mal eine gute Idee ist.
Wenn ich so ein Gericht kochen will und ich will dieses orientalische Feeling in der Küche haben und ich habe dafür ein Produkt, was einfach ganz easy in Anwendung an diese orientalische Note ins Essen reinbringt, das ist doch toll.
Ja, aber ich lasse nicht locker. Wir wollen alle noch viel mehr wissen, wie das dann war. Das habe ich verstanden, dass du das für deine eigenen Anforderungen hast du dich darum gekümmert, solche Mischungen zu entwickeln. Hat da einer mal gefragt, kann ich das auch haben? Oder hast du das im kleinen Kreise angeboten? Oder was ist da passiert?
Also angeboten haben wir es nicht. Wir haben Gäste in unserem damaligen Bistro gehabt und dann wird man nach Salz oder nach Pfeffer gefragt. Gab's ja nicht. Also hast du die Schälchen mit Stegsalz oder mit Kräutersalz auf den Tisch gestellt und dann haben die Gäste da nachgewürzt und dann dran gerochen und was ist das? Das ist toll, toll, toll. Kann ich das kaufen? Nee.
Das heißt, du hast damals kein Salz und Pfeffer auf dem Tisch gehabt, weil du es ja auch eigentlich nicht gehabt hast.
Nee, ich habe ja gar keine Pfeffermühle gehabt. Das war ja, wir hatten im Bistro ja keine Pfeffermühle, weil ich habe ja keine gebraucht. Und wenn jemand dann was Pfeffer nachhaben wollte, der hatte dann unser Stegsalz eben drauf gemacht. Mhm. Da war ja auch alles drin.
Ja, ja. So.
Und, ja, und dann,
also gab es auf dem Tisch dann schon die fertigen Gewürze.
Ja, und weil dann immer mehr kamen und immer mehr Gäste unser Kräutersalz kaufen wollten, weil das ist, wenn du damit einmal dein Frühstücksei gewürzt hast, du willst ja das gar nicht mehr anders haben.
Das steht außer Frage.
Absolut. So, und dann hat Silvia, meine Frau, die hat dann angefangen, so kleine Weggläschen zu kaufen. Mhm. Und dann haben wir dann so 50 Gramm reingefüllt und dann die Weggläschen, das sind Gummiklammer, Deckelchen drauf. Da haben wir so kleine Etiketten selber gedruckt. Und so fing das an. Das war die Anfangszeit der, damals hieß es noch Genussfabrik Trier, die Anfangszeit, so wie unsere Gewürze verkauft haben, im kleinen Weggläschen.
Ja, aber das wollen wir alle wissen. Weißt du warum? Weil wenn jetzt noch einer so ein Weggläschen zu Hause stehen hat, dann weiß der, oh, das ist ja was ganz Kostbares aus den Anfängen. Und das kann ich vielleicht bei Sotheby's irgendwann mal zu Geld machen.
Ja, und auf jeden Fall ein Foto machen und uns mal zuschicken.
Das wäre
mal
sehr interessant. Eine coole Idee. Ja. Du hältst jetzt schon die ganze Zeit das Weinglas in der Hand. Wollen wir jetzt mal einen ersten Schluck trinken?
Ich warte schon die ganze Zeit, dass du
ich
hab
das
sagst.
Schon gemerkt, das war sehr unhöflich von mir. Ich greife hier auch mal durch. Also lass mal Pling machen.
So, Ding Dong. Perfekt. Sehr zum Wohl.
Ja, zum Wohl.
So, kleine Redepause.
Das macht nichts. Unsere Zuhörer brauchen auch mal eine kleine Pause und vielleicht wollen die auch was trinken. Das weiß man immer nicht, du. Ja, cool. Weggläschen. Und dann hast du das erste Mal 50 Weggläschen auf dem Tisch oder 100 gehabt und hast dir gedacht, eieiei, 100 Stück.
Ja, es waren dann so mal so ein paar hundert später mal. Und wir hatten ganz viele Kartons mit Gläschen und Gummis und Klammern. Und was auch gut war, weil wir im Catering, im Fingerfood sehr viel mit kleinen Weggläschen gemacht haben.
Ja klar, also, die waren eigentlich da, ne, oder?
Wir hatten plötzlich ganz, ganz viel Gläschen und Deckel, wo wir so Sachen drauf angerichtet haben und bei den Gästen unterwegs waren.
Ach, ihr wart die diesen Trend dann mit diesen Weggläschen gemacht haben.
Unglaublich. Und ja, und dann sind wir dann auf Schraubgläser gewechselt und die waren dann mattiert und dann war das erste Mal, dass uns jemand professionell ein Etikett erstellt hat.
Auch da nochmal der Ruf an die Community, wenn du noch ein handgeschriebenes hast oder, ja. Oder weißt du was, aus dem hauseigenen Drucker sind die dann erstmal gefallen. Am
ja klar, so also es gibt ja diese Etikettenbögen in A4, die man dann so
ja, cool, aber
50
ich mein,
Stück
ja,
auf einem Bogen,
ich mein, so
die dann
halt
aus dem
an.
Drucker
ich mein,
rausgezogen.
So fängt es halt an, ist doch total cool.
Ja, dann gab's schwarz lackierte Schraubgläschen, da war auch mehr drin, da waren glaube ich 80 Gramm drin. Und die waren schwarz und dann gab es keine schwarzen mehr, dann haben wir weiße gekauft. Und dann kam Corona, dann gab es keine Gläser mehr. Dann haben wir Dosen gekauft, Weißblechdosen.
Mhm.
Ja, so 200 und dann 500. Und dann habe ich gedacht, Leck, was machst du mit den ganzen Dosen? Das ist, und dann mussten neue Etiketten gemacht werden und dann musste ein Siegel drauf und dann, das, dann wurde das immer mehr und dann haben wir 2000 Dosen, da kam der Paket oder die Spedition, mit der Spedition kamen die an. Und da standen die ganzen Kartons da. Jetzt habe ich für den Rest meines Lebens Dosen hier stehen. Nee, das ging ab wie Schmidts Katze. Und die Nicole hat ja dann in ihrem Online-Shop da so Gas gegeben und dass wir dann diese Dosen immer wieder, immer mehr nachbestellen mussten. Und das, ja, und so sind wir dann gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und jetzt.
Jetzt sitzt du hier im Keller und wir reden über Genuss. Hier im Keller. Das tut mir auch leid. Nein, aber das ist das, wenn man das jetzt sieht mit dem Online-Shop, mit den Produkten, das ist doch hochspannend. Wir reden ja auch von keiner riesen Zeitspanne. Du hast ja eben noch gesagt, über Corona ging es dann Richtung Blechdose. Wie lang seid ihr jetzt im Gewürz, in dieser Art von Gewürzen unterwegs? 7 Jahre?
Nein, in dieser Art und Weise hier 1,5 Jahre. Also das ging ab den weiß lackierten Gläschen, ab da ging es steil bergauf. Das ging einmal richtig, richtig ab. Aber das kommt tatsächlich durch Nicole. Nicole hat es populär gemacht. Die hat mit ihrer Reichweite und mit den Kochvideos, in denen sie dann die Gewürze dann immer benutzt, nicht, weil sie es musste, sondern weil sie die einfach auch gut fand. So war das ja am Anfang. Sie hat dann unsere Gewürze benutzt und war so angetan davon, dass sie dann halt eben gesagt hat, ich mache jetzt meinen Online-Shop und das müssen wir doch den anderen auch anbieten und das muss doch jetzt hier verkauft werden.
Das passt ja auch zu ihrer Art vom Kochen. Ne? Sie kocht mit wenigen Komponenten, das muss schnell sein, das muss einfach sein. Und wenn man dann den richtigen Geschmack mit einer Gewürzmischung in das Gericht reinbekommt, ist doch perfekt.
Genau so soll es sein.
Komm, wir trinken noch Schlüpfchen.
Ja, wenn es sein muss. Das ist ja wirklich Wein hier. Das ist ja nicht, wir tun ja nicht so, als ob wir hier wir so einen Wein und trinken dann hier stille Mineralwasser. Nein, das ist ein sehr leckerer Wein. Und das wird ja auch Thema in unseren nächsten Folgen sein, dass wir auch so ein bisschen neben den Gewürzen, neben dem Essen, so ein bisschen auf das Thema Wein mit einsteigen, weil es natürlich auch zum Essen passt und weil der Wein natürlich auch zu uns passt.
Absolut. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ein Glas Wein ist für mich ein fester Bestandteil und ohne das jetzt über zu philosophieren gehört definitiv, also muss man sich auch überlegen, welchen Wein man trinkt, was da passt und es ist ja auch ein Universum für sich, die Rebsorten, die einzelnen Winzer, die Ausbauarten, die Regionen, bis hin zu Themen wie Klimawandel, neue Rebsorten, veränderte Anbauarten. Das ist ja einfach ein super schönes Thema.
Ja, was, spannend.
Ja, und was aber auch wieder so aufs, was auch dem, ich finde, was auch dem, was dem Essen auch so eine einen Respekt gegenüberbringt. Weißt du, wenn ich das, egal wie du es eben beschrieben hast, ich mache jetzt mal irgendwie flott aus wenigen Komponenten schnell, mache ich mir was zu essen, dann ist es trotzdem auch eine Frage des Respekts vor dem Essen und dem Kochprozess, dass ich dann eine passende Flasche aufmache, also ich rede nur von mir, Leute, eine passende Flasche aufmache, wo ich sage, das möchte ich gerne dazu trinken, das passt dazu, das ergänzt das schön. Und jetzt komme ich ins Erzählen.
Ja, ich höre dir gerne zu. Mach weiter.
Weil, damit ihr schon mal die Verteilung, habt ihr schon grob verstanden, Jörg, Kochen und Gewürze und Dietmar vielleicht, kann er beim Wein mithalten, das sehen wir dann mal. Nee, Wein ist zu mir, vielleicht mal zwei Sätze zu mir. Ich habe tatsächlich nach dem Studium als erstes eine Weinhandlung aufgemacht. Unsere Diplomarbeit ging über die Vermarktung von Wein. Ich habe in Wuppertal studiert, da konnte man zu zweit die Diplomarbeit machen. Und das ist auch schon ein paar Tage her. Und da sagte mein Kollege, der von der Moselregion kam, sagte, also wenn wir mal wirklich was ganz, ganz Krasses machen wollen für die Diplomarbeit, dann Weinvermarktung. weil jede Flasche, die du als Weinhändler verkaufst, wirbt ja im Prinzip für die Quelle. Ne? Wie machst du das? Wie differenzierst du dich? Und ich habe gesagt, ja, du hast recht, das ist brutal kompliziertes Thema. lass uns da mal drüber schreiben. Und dann haben wir halt über diese Kommunikation von Wein und geschrieben und haben dann gesagt, ja, wenn wir es jetzt angeblich wissen, dann lass uns das doch auch machen. Und ich habe dann 98 mit ihm eine Weinhandlung, also einen Weinvertrieb, weil wir haben nicht nur vor Ort verkauft, sondern auch viel verschickt, direkt nach dem Studium eine Weinhandlung aufgemacht. Und wir zwei haben dann gemerkt, dass wir nicht so kompatibel waren, aber diesen Weinversand gab es dann noch, wenn ich das richtig erinnere, fast 15 Jahre. Ja, guck an, also es, ne? War jetzt nicht nur so eine studentische Idee, es hat wirklich auch über einen langen Zeitraum sein Einkommen definiert. Und ich musste ja nach Trier ziehen, damit wir uns mal kennenlernen. Ja. Also ich hätte ja gar nicht da in der Eifel mit meinem Weinversand bleiben können. Dann wären wir uns ja nie begegnet. Aber da fing das so an, ne? Mit dem Wein und auch so dem Interesse am Wein selber.
Ja, das ist, also Wein, da gibt es ja auch viel, was wir so raten können oder beraten können, was so mit Essen so in Verbindung steht. Wichtig ist beim Kochen und Wein, dass, also man kann Wein ins Essen geben, man muss Wein beim Kochen trinken und natürlich zum Essen dann auch den richtigen Wein noch finden. Das ist manchmal ganz spannend.
Bist du denn der Meinung, dass man den, also oder ist für dich irgendwie immer klar, Kochwein ist der Wein, der dann auch auf den Tisch kommt bei einem einfachen Essen? Oder trennst du das rigoros und sagst, komm, also ich habe eine Flasche, die gieße ich ran und ich habe definitiv dann zum Abendessen noch eine zweite, eine bessere, eine andere, die dann da getrunken wird?
Ja,
oder
das
so à la Biolek, weißt du, damals noch, er hat ja immer alles quer, erst in die Suppe und dann ins Glas.
Ja, also ich gebe keinen schlechten Wein ins Essen. Das, also wenn ein Wein dir nicht schmeckt, weil er zu viel Säure hat und zu wenig Geschmack und so kratzig im Hals, der wird ja im Essen nicht besser.
Du, die Erkenntnis hatte ich letztens erst, deswegen habe ich so aufgelacht, weil ich habe das wirklich gehabt, ich habe einen Wein gehabt, den haben wir probiert und dann haben wir gedacht, ja Gott, dann kommt er halt ins Essen und dann hat er uns das Essen versaut. Deswegen muss ich jetzt so lachen, wenn du sagst, ey, mach das nicht.
Nein, das ist
den Tipp hätte ich früher gebraucht, ja, weil das Essen war dann hin.
Nee, das ist schon, also zum Kochen, die meisten Gerichte, wo Wein reinkommt, die vertragen auch einen Wein mit Restsüße, weil der Zucker im Wein so auch das ganze Essen abrundet. Und wenn ich jetzt wild koche und da kommt halt viel Rotwein rein, dann darf es auch, den ich ja nochmal so gar nicht gerne trinke, aber der passt dann zum Kochen wirklich gut, wenn man dann einen Wein so mit wirklich ein bisschen Restsüße hat. Den ich dann immer von, auf den werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Ich habe ja einen sehr guten Freund, von dem wir sehr viel Wein auch im Lokal verkauft haben, wo wir dann auch so an privat Weine verkaufen. Und da kann ich natürlich aus einem riesen Portfolio schöpfen und der hat mir dann auch immer sehr gute Weine empfohlen, die man dann so während dem Kochen trinken, aber auch zum Essen geben kann. Und natürlich sucht man sich meistens am Tisch zum Essen als Begleitung einen anderen Wein aus. Das ist, aber das ist alles Geschmackssache. Letztendlich ist es auch egal. Ich kann auch ein Wild, dann muss ich keinen Rotwein dazugeben. Das kann auch mal ein Weißwein sein. Er muss nur kräftig genug sein. Da gibt es viele Klischees. Da können wir auch mal aufräumen und da mal ein bisschen tiefer einsteigen.
Wir können auch mal aktiv was vorschlagen, ne? Einfach mal sagen, Freunde, wir haben jetzt was getrunken und das ist so lecker oder das hat uns beide überzeugt oder warum auch immer das jetzt für uns beide ein besonderer Wein ist.
Oh ja, das kommt sogar manchmal vor, dass wenn man einen Wein trinkt, dass es so, dann klingelt so in den Ohren, dass dann so.
Ich weiß jetzt schon, wo er hin will. Erzähl einfach weiter. Wo willst du hin?
Ich will dahin. Also ich hab vor 6-7 Jahren mit einem guten Freund zusammengesessen, der damals auch in der Medienbranche noch tätig war und habe gesagt, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich trinke einen Wein, ich habe dann Melodien im Kopf, der Wein, der singt und ich bringe dann einen Wein, wenn ich den trinke mit irgendeinem Lied in Verbindung. Und das finde ich so mega spannend, wenn wir das könnten wir mal unseren Zuhörern näher bringen, wie denn ein Wein klingt, wenn man ihn trinkt.
Ja, das hast du mir erzählt. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich interessant. Nein, du hast total...
Schräg
ist das perfekte Wort. Schräg, ja. Aber ich finde die Idee so schön, dass wir da ja spätestens ab Episode 2, heute geht es ja ein bisschen darum, dass die Leute uns mal kennenlernen und wo wir herkommen und was wir uns so vorstellen. Spätestens ab Episode 2 sollten wir uns überlegen, wie sich der Wein anhört. Und wir machen da auch eine Rubrik raus, kann ich jetzt schon versprechen. Rubrik heißt, Jörg, wie hört sich der Wein an? Und da werden wir irgendwie auch versuchen, den anderen davon zu überzeugen, dass er das Lied versteht, oder?
Ja, aber du sagst, dass die Leute sollen uns erstmal kennenlernen und wissen, wo wir herkommen. Also die Leute wissen gar nicht, wo ich herkomme. Ich habe es noch gar nicht gesagt.
Ja, dann hau raus.
Ich komme von der Obermosel, von einem kleinen Dörfchen an der schönen Obermosel. Obwohl heute sagt man ja südliche Weinmosel.
Ja, das habe ich auch schon
gehört. Das hat sich geändert.
Finde ich ein bisschen übertrieben.
Also es gibt die südliche Weinmosel, also im Oberlauf der Mosel, also südliche Weinmosel. Und dann gibt es die Mittelmosel und die Untermosel. Und dann kommt Koblenz und dann war es das mit der Mosel.
Mhm.
Also südliche Weinmosel. Und da waren so zu meiner Jugend auch nicht so die allerbesten Lagen und man hat ja sehr viel Elbling angebaut. Und dieser Elbling, der wurde ja vornehmlich dazu verwendet, dass der, egal wie, einfach schnell gelesen und wurde ein Wein draus gemacht. Und der wurde dann sehr viel in die Sektindustrie verkauft, weil die diesen Elbling als Grundwein für die Sektproduktion billig gekauft haben. Jetzt haben die natürlich nicht immer alles gekauft. Und was Rest geblieben ist, wurde dann auf Flaschen gefüllt und wir mussten das dann trinken. Und das war nicht immer angenehm. Also ich bin mit dem Wein groß geworden am Rebstock in einer Weinregion, aber wir hatten es nicht immer einfach. Aber das hat sich Gott sei Dank mittlerweile alles geändert. Der Weinanbau hat sich da oben auch komplett gedreht. Der Elbling ist ein hervorragender Wein geworden, komplett unterschätzt.
Aus diesem Grund, genau aus dem Grund, den du erzählst, dass immer noch viele sagen, Elbling, ja, Grundwein für die Sektherstellung, was soll ich da erwarten, wenn ich den jetzt in der klassischen Flasche krieg?
Ja, das einfach mal probieren. Also es gibt Winzer, die so tolle Elblingweine auf die Flasche machen. Aber nach wie vor ist der Elbling ein super Produkt, um ihn auch zu versekten. Die besten Winzersekte von der südlichen, nein, ich sag jetzt Obermosel, ich sag...
Was sagen wir jetzt? Wir sagen Obermosel.
Wir sagen Obermosel. Dass ganz viele Winzer von der Obermosel tolle Winzersekte auf Elbling-Basis machen.
Und wie hat es dich dann hier flussabwärts getrieben?
Ja, beruflich ist man natürlich irgendwann unterwegs und das ist die Reise. Ich habe für ein Schweizer Unternehmen gearbeitet, ich war viel in Baden-Württemberg unterwegs, war dann ganz viel im Außendienst, habe dann über ein Jahr in der Pfalz Woche über gelebt und so dann halt irgendwie wieder zurück und dann nach Trier und dann, ja, dann bin ich jetzt halt hier.
Hängen geblieben.
Ja, ist ja auch schön hier.
Ja, in mir Trier. Geht's ja genauso.
Kommt alle mal her, schaut mal hier rein. Ja. In Trier ist es eine herrliche Stadt.
Absolut. Ja, ich habe ja auch, wie ich eben angedeutet habe, in Wuppertal studiert. Warum studiert man in Wuppertal? Weil man in Solingen aufgewachsen ist. Ja, man kann auch ein paar hundert Kilometer weg oder in anderen Ländern studieren, aber ich habe halt in Wuppertal studiert. Und das war auch alles wunderbar. Komme eigentlich aus Solingen, aus dem Bergischen Land. Ich sage immer, das ist so am Rand vom Ruhrgebiet, weil das musste
Ruhrgebiet
immer,
kennt man.
Ja, Bergisches Land, also Solingen, Remscheid, Wuppertal, das wird dann, muss den Leuten schon irgendwie Geografiekenntnisse unterstellen, die sie vielleicht nicht haben. Also für alle aus der Region, ich komme aus dem Bergischen Land und für alle anderen, ich komme aus dem Rand vom Ruhrgebiet.
Wie hieß nochmal der Elefant, der aus der Schwebebahn?
Tuffi.
Ah, Tuffi. Ich dachte jetzt an Nelly. Nee, Nelly war ein anderer Elefant. Nee. Tuffi.
Ja, und nach Tuffi haben sie ja dann sogar dieses Milchwerk benannt. Also es hieß früher Eckstein. Und nachdem der Elefant rausgesprungen ist und dass jeder dieses Wort Tuffi auf einmal jeder kannte und es so auch positiv besetzt war, hat sich dann gleich der Besitzer der Eckstein-Molkerei gedacht, ach komm, das machen wir uns mal zunutze und wir heißen ab morgen Tuffi.
Ja, kann sich auch jeder gut merken. Tuffi ist ja was.
Genau, Tuffi ist damals im Kopf. Tuffi ist damals aus der Schwebebahn gesprungen. Und war nicht so hoch, war auch jetzt nicht so ein Riesending. Aber ja, ein Ereignis, was, weiß ich nicht, nach 100 Jahren irgendwie immer noch im Gedächtnis von dem Wuppertaler zumindest ist, den es ja eigentlich nicht gibt, weil es gibt ja nur Elberfelder und...
An den Wuppertaler gibt es auch, ich dachte nur die Bielefelder gibt es nicht.
Nee, die Wuppertaler gibt es, wenn du in Wuppertal bist, gibt es auch keine Wuppertaler, weil die wurden ja, schlagt mich, 1926 wurde Wuppertal erfunden, indem man Elberfeld und Barmen, Vohwinkel, Ronsdorf und noch ein paar andere umliegende kleine Städte zusammengepackt hat. Wuppertal, die Wupper, das Wuppertal, Kunstname. Und als ich da in den 90ern studiert habe, brauchtest du keiner Wuppertal fragen. Die Leute haben gesagt, ich bin Elberfelder, ich bin Barmer, ich komme aus Ronsdorf, aber es kam niemand aus Wuppertal. Ah,
siehst du, denn das ist hier in Trier, ist das anders. Hier in Trier, uns gibt es schon seit über 2000 Jahren. Wahrscheinlich auch schon länger, aber so die römischen Grundlagen wurden eben vor über 2000 Jahren hier gelegt. Und hier waren wir schon immer Trierer.
Hier waren wir immer schon Trierer,
ja, genau. Das war ja Trierer. Das ist hier Fietz und Flieten und das kannten die Römer schon und das war alles so.
Ja. Und um das abzukürzen, ich war dann noch, ich bin dann über die Weinhandlung, von der ich schon erzählt habe, die in der Koblenzer Ecke war, hat es mich dann nach Trier verschlagen, auch wegen dem Job. Dann hatte ich noch einen kurzen Ausflug über ein Jahr nach Osnabrück. Aber am Ende ging es mir wie dir. Ich bin hier einfach hängen geblieben. Und es ist nicht das Schlechteste, hier hängen zu bleiben. Die Ecke ist schon sehr, sehr ist schön. Sehr schön. Ja. Wenn alle Freunde immer sagen, oh, wir kommen zu dir. Du brauchst nicht zu uns kommen. Wir kommen zu dir.
Trier hat was. Trier hat so einen gewissen Charme. Es hat so ein Anflug von Großstadt-Flair, aber wirklich nur so ein Anflug.
So ein Hauch.
Ja, ein Hauch.
Ja, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, sorry.
Das und, ist aber Trier hat den Vorteil, du hast halt sehr viel schöne Sachen zu sehen und wenn du mit dem Auto hier hinkommst, du stellst das Auto irgendwo ab und du reist alles zu Fuß.
Das stimmt.
Du bist überall ganz schnell da und hast alles geballt so ums Stadtzentrum herum. Und eine schöne Gastronomie, hat eine schöne Kneipenszene und viele Orte zum Entspannen. Und es hat mir mal aus Münster ein Freund gesagt, dass einer der schönsten Plätze in Trier, wo man entspannt eine Dose Bier trinken kann, ist das Amphitheater.
Aha.
Und ich habe es ausprobiert, ist tatsächlich. Also du sitzt im Sommer in diesen mit Gras bewachsenen Hängen auf diesen Stufen und mit einer Dose Bier, also ist jetzt auch schon 30 Jahre her.
Ja.
Aber toll, tolles Feeling und so, man hat so die Vorstellung, wie da unten so dieser ganze Zirkus stattgefunden hat mit diesen Menschen, die da sich gegenseitig irgendwelche Stöcke überreicht haben.
Ja, und es war ja, wir sind ja da noch die Sensor. Besonders ist dann auch noch, dass unser Amphitheater noch ein Stadttor war, was ich glaube keine andere römische Stadt zu bieten hat. Oder wirklich dann, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Dass unser Amphitheater gleichzeitig noch ein Stadttor war.
Ja, vier Stadttore hat Trier gehabt. Und eines steht noch.
Die berühmte Porta Nigra.
Die Porta Nigra.
Unvermeidlicher Anlaufpunkt aller Touristen.
Ja, ist ja auch was Besonderes. Das ist das größte Stadttor, römische Stadttor nördlich der Alpen. Und nahegehend komplett erhalten. Da haben sie irgendwann mal ein bisschen dran rumgepfuscht, weil die Katholiken da eine Kirche draus bauen wollten und haben dann einen Anbau gemacht und wurde dann auch als Kirche tatsächlich in Betrieb genommen. Aber dann irgendwann, da ist keine Fenster drin und welcher Geistliche hält sich denn im Winter in seiner Kirche auf, wo es durchzieht?
Was es wahrscheinlich genauso lange gibt, sind die Flieten. Und eine Sache, die mir, als ich hierher kam, völlig fremd war. Also wir hatten Freunde hier, die hier gelebt haben. Und die haben dann gesagt, oh, kommst du nach Trier und dann gehen wir Flieten essen.
Ja.
Und du sagst einfach so, ja. Wir sind dann nach Nittel gefahren, an die Obermosel. Oder gerade so Obermosel. Und da gab es ein Lokal und da gab es nur Flieten und Fritten. Und sonst nichts. Und ich war erstmal geschockt. Aber ich glaube, wir müssen erstmal sagen, worüber ich geschockt war. Nämlich, es geht um Hühnerflügel, ne?
Ja, es geht um Hühnerflügel. Und da, wo du warst, in Nittel, weil ich komme ja da, wie aus der Ecke, da gab es tatsächlich, es gab Flieten, es gab Pommes oder es gab Brot zu den Flieten und es gab Fietz, es gab Elbling und dann, wer ein Bier haben wollte, der, das ist das berühmte Stubbi.
Ja, aus der Flasche.
Aus der
0,33 aus der Flasche.
Natürlich. Und Flieten, das ist hier so ein Heiligtum, so ein Nationalgericht, ich will nicht sagen der Trierer, aber der Region, der große Region Trier. Und es sind keine Chicken Wings.
Ah, ja, das müssen wir der Welt mitteilen.
Es sind, keine Chicken Wings. Weil Chicken Wings ist so Barbecue. Das ist so Hähnchenflügel, dann werden die so auf dem Grill und manchmal auch vorgegart und dann gegrillt und dann mit Marinade eingepinselt. Und das sind keine Flieten. Flieten sind Hähnchenflügel, die frisch in die Fritteuse kommen, die werden knusprig frittiert und nach dem Frittieren werden die gewürzt. Im Idealfall natürlich mit der Original Trierer Flieten-Gewürzmischung unserer Genussmanufaktur Trier.
Das steht außer Frage.
So, und da ist natürlich, da ist Paprika drin, da ist ein bisschen Ingwer drin, es ist Pfeffer drin. Es sind viele Gewürze, eigentlich so auf Paprikabasis, aber wichtig, die frischen Hähnchenflügel frittieren, danach würzen.
Wir haben das schon gehabt. Habe ich dich jetzt noch einen Tipp weggedrückt? Nö, würzen und dann lecker essen.
Essen, genau. Was Schönes dazu trinken.
Ich habe das immer, wenn wir Gäste hier haben, ist eigentlich Vorspeise ist immer Flieten. Einfach damit man es mal erlebt hat. Und ich habe auch schon Leute gesagt, ja, Hühner, und dann kommen wir wieder zum Thema ja, Hühnerflügel, also gedanklich halt Chicken Wings, ne, was es niemals ist. Und dann wird das serviert und dann hauen die das weg und genießen das und bestellen nochmal nach und du musst dann schon zart sein. Leute, da kommt noch der Hauptgang. Ne? Also manchmal ja, ist ja auch Flietenhauptgang, aber bei mir halt nicht, weil ich das so als Vorspeise
es
serviere.
Es macht ja auch Spaß, und das zu essen. Das ist ja das, was mir jetzt einfällt. Wahrscheinlich sind die Trierer Flieten das weltweit erste Fingerfood.
Cool.
Da hat noch niemand drüber nachgedacht.
Nee, das behaupten wir jetzt einfach mal.
Dass wir Trierer oder die römischen Treverer haben Fingerfood erfunden.
Auf jeden Fall.
Ich finde das jetzt eine ganz tolle Erkenntnis.
Ich glaube, nur dafür haben wir uns heute zusammengesetzt. Aber du hast absolut recht. Das kann man nicht wegdiskutieren. Was mir da noch wichtig oder was mich da noch als Frage, du hast ja das Flietengewürz auch im Programm.
Ja, klar.
Zu Recht, natürlich, als Trierer. Aber hat dich schon mal ein Hamburger gefragt, was ist das überhaupt? Oder das steht ja wirklich drauf, steht ja Trierer Flieten auf der Tüte.
Also interessant.
Oder interessant auf der Dose.
Ist, ja, genau. Das heißt Trierer Flieten. Interessant ist, ich hab gesagt, das kauft keiner, weil es weiß einfach niemand, was Flieten sind. Und Nicole kocht mit dem, die hat dann so mit Hähnchen und macht, und da drauf machen wir unser Trierer Flieten. Und das ist eines unserer stärksten Artikel. Und irgendwann kamen dann natürlich E-Mails mit der Frage, was sind denn eigentlich Flieten? Oder es kamen Mails, die gesagt haben, jetzt weiß ich es, ich habe gegoogelt. Also man kann das ja auch googeln und dann sagt Google dann auch das so aus dem Trierer Raum, was eben das ist. Und das Interesse ist schon riesengroß an den Flieten und das Produkt läuft richtig gut und die meisten wissen eben gar nicht, was ist. Aber wir bringen die Flieten in die Welt.
Ja, kleiner machen wir es heute nicht, oder?
Nein!
Ja, aber es ist absolut eine Spezialität von hier. Ich finde auch würdig, dass wir in Episode 1 darüber reden. Das steht doch total außer Frage.
Die Flieten haben es verdient.
Ja, was ist dir am Ende von Episode 1 sonst noch wichtig? Wir haben uns vorgestellt, wir haben gesagt, worum es grob gehen soll. Ehrlich gesagt, viel genauer wissen wir es auch nicht. Also, wir haben uns schon was überlegt, aber so der Super-Masterplan, den haben wir jetzt auch nicht, den wollen wir auch gar nicht haben. Weil
Nein,
es auch ein Stück weit darum geht, einfach treiben zu lassen.
Ja, wir haben uns halt vorgenommen, dass wir in den nächsten Folgen, die kommen, dass wir ein bisschen detaillierter auf verschiedene Speisen eingehen.
Auf jeden
dass
Fall.
Dass wir so ein paar Episoden aus dem Kochalltag vielleicht berichten, dass wir über die Gewürzwelt sprechen, warum man bestimmte Dinge miteinander kombinieren kann oder manche eben auch nicht.
Wir über den richtigen Wein dazu.
Natürlich auch über den Wein sprechen. Wir werden vielleicht auch mal sagen, dass man zu bestimmten Dingen, wo man immer nur Wein dazu trinkt, dass der Wein da vielleicht gar nicht so gut dazu passt, sondern ein ganz anderes Getränk viel besser dazu passt als immer nur Wein.
Ja, dann wollen wir noch verraten, dass wir uns vorgenommen haben, immer am letzten Freitag des Monats zu erscheinen?
Das können wir eigentlich verraten.
Ja,
wir machen jetzt kein Geheimnis raus. Wir werden immer am letzten des Monats mit einem neuen Podcast erscheinen.
Das heißt, ihr hört uns das nächste Mal am 25. Juli. Hab jetzt gerade überlegt, aber es stimmt. Es ist der 25. Juli. Und dann würde ich gerne mit dir einsteigen mit der 5, die eigentlich die 1 ist. Und ja. Mehr müssen wir eigentlich noch nicht sagen.
Oder? Nee, das muss noch? Auch niemand jetzt so genau verstehen. Aber es ist die also es war als erstes und bekam die 5 und ist aber eigentlich die 1.
Ja, ich denke, jetzt ist schon
genug gesagt.
Ich denke auch, du.
Die Verwirrung komplett.
Dann würde ich mal sagen, ich mache mal das Unvermeidliche und sag mal, dass das Episode 1 von Geschmack, Geheimnis und Verrat war.
Ja.
Dem Podcast der Genussmanufaktur Trier mit Jörg Stoller auf der einen Seite und Dietmar Bleck auf dem anderen Mikro. Unser Thema heute war Hallo, da sind wir.
Ja, da sind wir.
Und was man vielleicht über die Obermosel und die Flieten wissen müsste, vielleicht auch nicht. Idee und Realisation Blackworks Dietmar Bleck im Auftrag der Genussmanufaktur Trier. Postproduktion der Episode Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Die Musik am Anfang und jetzt im Outro ist Chill Carrier, Time to Go. Ich meine, jetzt passt es im Intro nicht, aber ja, enjoy. Und wir machen jetzt, sagen jetzt auch Tschüss, bis in 4 Wochen.
Ja.
Jörg, ganz, ganz lieben Dank für diesen Auftakt.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, und ja, gebt uns Feedback, wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden sollen. Wir sind für alles offen.
Jo, bye bye.
Tschüss.